Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 29. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UBH. Diese 29. Episode des DKG-Podcasts fällt etwas aus der Reihe, denn ich habe diesmal ein neues Aufnahmeformat ausprobieren wollen, nämlich das Interview im Gehen. Das heißt, wir sitzen nicht in einem Studio, sondern wir haben mobiles Equipment dabei und bewegen uns draußen vor der Universität und drehen ein paar Runden um das Gebäude. Diese etwas andere Form des Aufzeichnens, so erhoffe ich mir jedenfalls, lockert den Gesprächsfluss noch einmal zusätzlich auf und macht das Gespräch durch das eine oder andere Hintergrundgeräusch oder durch eine zufällige Begegnung, die noch passiert, dann auch nochmal spannender und interessanter. Ob das alles so funktioniert und auch so bleiben wird, das steht noch in den Sternen, aber es war mir ein Versuch wert und diesen Versuch habe ich gemacht mit Professor Jan Ehlers, an dem ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danke für diesen Mut, mit mir diesen etwas ungewöhnlichen Schritt zu machen, und ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, jetzt geht's schon los. Was haben wir? Februar 2015. Das ist das aktuelle Datum nicht. Nein, das ist
18.
der 18. Wir sagen mal, das ist der 18. Februar 2015. Und hier ist das kleine G. Und das kleine G hat sich jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemeldet. Die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, war ja vom April 2014. Das hat diverse Gründe. Man nennt es ja aus der Fußballfachsprache, manchmal hat man Pech und dann kommt auch kein Glück dazu. Also manche Termine sind dann leider einfach geplatzt oder haben sich sonst nicht realisiert. Aber wurscht. Ich habe die Zeit genutzt, um mir über das Format ein paar Gedanken zu machen, und wir versuchen heute, wenn ich sage wir, dann sage ich auch gleich, wer dabei ist, heute ein neues Format, nämlich das Interview im Gehen. Neben mir geht an meiner Seite Professor Dr. Jan Ehlers. Er ist der Professor für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen an der Fakultät für Gesundheit hier an der Universität Wittenherdecke und seit Oktober im Amt. Und sage erstmal herzlich willkommen an der Uni Wittenherdecke, herzlich willkommen unter diesem wunderbaren Kopfgeschirr, mit dem wir hier unsere Aufnahme machen.
Ja, vielen Dank, moin moin.
Aha, moin moin, das deutet schon was an. Ich wollte mich nämlich fragen, wir haben gerade geklärt, wir sagen du zueinander, weil wir ungefähr, ich schmeichle ja, mir etwas gerne, gleich alt sind.
Ja.
Ja. Wo kommst du denn her eigentlich?
Also ich bin schon ganz viel durch Deutschland durchgereist. Ich bin mal geboren in Kiel. Aha. Schon ein bisschen her.
Aha.
Und bin dann groß geworden in Hamburg. Das hat viel geprägt, unter anderem glaube ich auch noch ein bisschen die Sprache.
Das Moin Moin, nee, das sagen die Hamburger nicht, ne, oder?
Nee, nur die aus Kiel dazugekommen sind.
Die keine echten sind, ja.
Genau, die zugereisten Hamburger. Und dann bin ich zugereist nach München.
Ja.
Und habe in München studiert und war dann auch eine lange Prägephase in München. Das hat sich aber nicht ganz so in der Sprache niedergeschlagen.
Da würde man dann, ja.
Ab und zu mal kommt so ein Passt schon.
Achso, ja, okay. Durch,
Gell.
War nicht so prägend, die Zeit in München.
Aber doch, sehr prägend, schon, ne? Aber nicht in der Sprache.
Also du hast da Tiermedizin studiert.
Genau.
Du bist jetzt in der Humanmedizin gelandet. Das ist ein hübscher Spagat, den werden wir versuchen gleich noch irgendwie aufzuklären.
Ja, aber sehr
kannst
gerne.
Kannst du mal sagen, wie bist du zur Tiermedizin gekommen?
Tiermedizin war eigentlich immer ein Traum, so von klein auf. Mhm. Und der hat sich dann irgendwann, wie es darum ging, sich einen Beruf auszusuchen, verfestigt. Und dann habe ich auch mit viel Glück einen Studienplatz gekriegt und festgestellt, dass das auch die richtige Wahl war. Das war, ich glaube, es ist ähnlich wie Humanmedizin. Das ist auch, man muss sich berufen fühlen und ja, man muss da ganz viel Lust zu haben und Durchhaltevermögen manchmal auch. Und dann ist es aber was einem ja ganz breite Welten eröffnet, wie man daran merkt, dass ich jetzt hier sein darf. Und auch zwischendurch ganz unterschiedliche Sachen gemacht habe. Also erst klinisch tätig war und tatsächlich richtig Tierarzt war, Gynäkologe, Tiergynäkologe.
Ja, ich habe das Wort Vaginalzytologie nachgeschlagen.
Ja, genau, das war mein Dissertationsthema.
Eben.
Und da war ich dann auch eine Zeit lang in der Kleintiergynäkologie, also Geburtshilfe, Kastrationen bei Hündin und Rüde und ähnliche Sachen, und bin dann ja E-Learning-Berater geworden, bin dann also weg aus der Klinik, ran an den Computer. Und so, ja, ist Tiermedizin dann doch so ein Feld, was einem ja ganz viele Möglichkeiten eröffnet.
Also ich kenne Tiermediziner, eigentlich nur von James Herriot, der Doktor und das liebe Vieh.
Ja, da sind wir eine Generation. Ja, das war einer der großen Gründe, diesen Traum zu träumen. Ja. Ja, Wochenende, drei Programme gab es damals. Genau. Auf einem lief Samstag oder Sonntagnachmittags James Herriot und Konsorten.
Genau.
Und das fand ich toll.
Also wer das nicht kennt, das ist eine Geschichte von einem Tierarzt, der in die Yorkshire Dales geht, in einer Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Es fängt also an, dass er sehr besorgt ist, dass er überhaupt eine Stelle bekommt. Und dann bekommt er eine Stelle in einem Haus mit Siegfried Farnen und seinem Bruder Tristan, die beide eine tierärztliche Praxis unterhalten, aber auf sehr unkonventionelle Art und Weise und auf die liebenswürdigste Art Geld ignorieren.
Das absolut.
Also das ist ganz wunderbar.
Ein Traum aus einer anderen Zeit, die auch wirklich jedes Tier behandeln, ja, die morgens kurz am Schlachthof sind, dann ein Kalb auf die Welt bringen, sich ein lahmendes Pferd anschauen und nachmittags noch drei Schildkröten.
Ja.
Was es so heutzutage nicht mehr gibt.
So diesen Pekinesen da, den Winnie. Ich hab's ja vergessen, wie er hieß, aber egal. Den hatten sie ja. Aber ich meine, so Tierarzt, das ist ja. Ich habe in einer ganz entfernten Bekanntschaft mit einer Tierärztin und habe so mitbekommen, dass es wirklich ein echt anstrengendes Studium ist, was man sich ja auch vorstellen kann, weil es eine riesen Bandbreite abbildet. Von der Legehemmung bei irgendwelchen eierlegenden Tieren bis dahin, dass man bis zum Schulter im Hintern einer Kuh steckt oder so. Also das ist... Wie war denn der Praxisschock, sagen wir mal so?
Ach, der Praxisschock war riesig, wobei ich auch den Vorteil hatte, dass ich früh Formulatur gemacht habe, also früh schon mitgearbeitet habe im Studium und dadurch mich fokussieren konnte. Also das Studium ist sehr unfokussiert. Aha. Ja, also es bildet Leute aus, die später am Schlachthof arbeiten oder Leute, die später in der Forschung arbeiten oder welche, die mit Kleintieren oder Rindern oder Pferden arbeiten. Also es ist ganz, ganz breit und irgendwann muss man sich selbst fokussieren.
Aha.
Und sagen, was möchte ich denn eigentlich mal machen? Das Tolle ist, dass man eben später immer noch mal wieder wechseln kann. Und das ist in der Humanmedizin ja auch ähnlich, dass man eigentlich ganz unterschiedliche Facharztbereiche hinterher machen kann und erstmal ein sehr breites Studium hat.
Und du hast dann den Fokus weg vom Tier selber zu der Methodik des Erlernens genommen oder ist das der dritte Schritt?
Das ist dann der dritte Schritt. Der erste Schritt war so der Fokus hin zum, für mich eigentlich zum Kleintier und in die Reproduktion.
Mhm.
Also und dann kam irgendwann durch die Dissertation auch schon so ein bisschen mit angeleitet, da habe ich schon so die ersten E-Learning-Erfahrungen gemacht, kam dann der Schritt, dass mir eigentlich Unterrichten wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, dass ich dachte, man könnte vieles vielleicht auch noch besser machen und mich interessiert hat, wie man das wohl machen könnte. Und dann ging so der Schritt in die Didaktik und ins elektronische Lernen.
Und du hast noch eins draufgesetzt, du hast einen Masterstudiengang gemacht und zwar gar nicht weit weg von hier, ne?
Genau, Duisburg-Essen.
Ja, wie kam das denn?
Bei Herrn Kerris, da war ich dann schon in Hannover als E-Learning-Berater.
Aha.
Und wollte also vielen Menschen klug erklären, was man für tolle Sachen machen kann. Und jeder hat gesagt, nein, Sie sind auch nur Tierarzt. Was wollen Sie uns sagen? Und dann habe ich gedacht, no, jetzt nochmal richtig. Jetzt studiere ich nochmal Mediendidaktik und dachte erst in so einer Grundarroganz, naja, davon kannst du ja schon ganz viel.
Mhm.
Ja, jetzt hast du schon, da hatte ich dann schon 7 Jahre E-Learning gemacht. Ich dachte, na, das ist ganz, ganz easy peasy. Das war nicht so. Da war Unmengen von neue Welten taten sich auf. Aber es war großartig. Also es war großartig, nachdem man schon mal unterrichtet hatte, nochmal wieder neu zu lernen, neu zu studieren und auch nochmal wieder als Dozent nivelliert zu werden. Ja, also vieles, was mich vielleicht als Dozent gestört hat an Studierenden, habe ich dann an mir sofort wiedererkannt, als ich wieder studiert habe. Und das hat mich so ein bisschen wieder auf den Boden zurückgebracht. Das hat mir sehr gut getan. Und andererseits ist natürlich so, da hatte ich dann schon Kinder und habe das neben dem Beruf gemacht, man studiert effektiver.
Mhm, ja, zwangsweise also, wahrscheinlich, ne?
Genau, man hat weniger Zeit, man hat mehr Verbindung in den Beruf rein, also man kann vieles direkt ausprobieren. Das war ein sehr effektives, sehr gutes Studium.
Mhm. Hast du denn eine Neigung zu Computern schon vorher gehabt? Irgendwie bist du auch so ein C64-Kind oder sowas?
Also ich bin so ein Sinclair-Spectrum-Kind.
Oh,
also
noch.
Wir haben da, ja, also super. Mit diesen Radiergummi-Tastaturen.
Ja. Ja, mein Traum habe ich nie bekommen, so ein Ding.
Ja, es hat sich auch nie so entwickelt, wie mein Vater sich das, glaube ich, gewünscht hätte. Also ich bin irgendwo mal in dieser Basic-Programmierung hängen geblieben und habe schon mal so Sachen abgetippt, aber bin da nie der große Erfinder von Betriebssystemen geworden.
Ja.
Und bin dadurch jetzt auch jemand geworden, der es gerne anwendet, der aber froh ist, wenn jemand anders erstmal das Programm geschrieben hat und das möglichst so geschrieben hat, dass jeder es leicht anwenden kann. Also damit kann ich eigentlich so diese Schnittstelle zwischen IT und Ärzten, Tierärzten ganz gut bilden und sagen, gut, es muss noch leichter werden. Ja? Die Hürde muss noch geringer werden oder so, jetzt können wir es gut einsetzen. Das funktioniert dann ganz gut.
Was ist denn das Besondere am E-Learning eigentlich? Oder vielleicht müssen wir diesen Begriff erstmal fassen und definieren. Hast du eine Definition für E-Learning, die du so...
Also Keres, der ist aus Duisburg-Essen, ist da der E-Learning-Professor, hat mal gesagt, E-Learning ist also elektronisch oder digital unterstütztes Lernen und Kommunizieren.
Es muss also digital sein. Genau, also ein Audiorekorder oder so, ein normaler Kassettenrekorder, der jetzt nicht digital funktioniert, Sprachkassette, Sprachband oder so.
Also wenn dann jemand noch eine Sprachkassette findet, wäre ich bereit, das noch mitzunehmen. Okay. Aber also elektronisch unterstützt, ich glaube, es ist mittlerweile quasi am Computer. Das ist Lernen am Computer. Was ich sehr smart und sexy an dieser Definition finde, ist, dass die Kommunikation mit drin ist. Dass man also schon das reine Kommunizieren mit als Lernen bezeichnet, was es ja auch tatsächlich ist. Ja, also wenn ich mit jemandem rede. Die Kommunikation
mit der Maschine oder?
Nee, mit anderen. Okay. Ja, also elektronisch vermittelte Kommunikation, Skype, Adobe Connect,
ja,
all diese Voice-over-IP-Geschichten. Also wenn ich mich schnell mit jemandem austausche oder auch in einem Chat, ja, einfach bei Facebook schreibe, mein Gott, du hast doch morgen die gleiche Prüfung, wie ist denn der Muskel nochmal? Das wäre schon so die erste Form des elektronischen Lernens.
Aha.
Ja, weil ich nutze ein elektronisches Medium und bekomme im Idealfall einen richtigen Tipp von meinem weit entfernten Gegenüber und habe da dann schon... Ja, hochmotiviert, was gelernt. Und das geht so ein bisschen gegen dieses Vorteil. Also ich habe angefangen mit E-Learning 97, glaube ich. Ja,
Wollte ich mal nachgucken, wo ich
vom Studium fertig war, mit der DIS angefangen war. Genau, 97.
Okay, genau. Ja, mit der DIS angefangen, ja, 98, genau.
Und da war so das große E-Learning-Vorteil, diese soziale Vereinsamung. Ja, man hat eine CD in die Hand gekriegt, das war damals so.
Genau.
Man hat mit dieser CD alleine irgendwo am Rechner gesessen und gelernt.
Das war im Prinzip das Nachschlagewerk, also der vereinfachte Karteikasten,
wenn man so will. Ne? Genau.
Genau.
War vielleicht mal ein Video drin, wenn man Glück hatte, das lief dann meistens nicht, weil die Rechner noch nicht so weit waren. Aber das war so der Versuch, da so Interaktivität und Medien reinzubringen. Und das hatte natürlich tatsächlich das Problem, dass man alleine lernt. Und alleine lernen ist nur bedingt hilfreich und sinnvoll. Wenn man gut war, hat man sich mit mehreren an den Computer gesessen, das gemeinsam gemacht. Mhm. Dann lief es wieder besser. Heutzutage versucht man eben schon in den Lernmedien zu vernetzen, dass also auch Menschen, die weit auseinander sitzen, trotzdem gemeinsam in der Gruppe lernen können, über einen Computer vermittelt, zeitgleich. Und das funktioniert natürlich viel besser, ja, weil man dann eben nicht nur der Computer was erklärt, sondern auch die Lernenden untereinander sich gegenseitig was erklären. Und man damit nicht nur aufnimmt, also liest, zuhört, sondern auch von sich gibt.
Ja,
erklärt, schreibt. Und dann funktioniert Lernen natürlich wirklich gut.
Ich glaube, das ist doch, wenn ich das aus der Entfernung so sagen kann, dieser Schritt hin zum Web 2.0,
genau,
dass man vom Empfänger auch zum Sender wird. Also indem, dass ich auch etwas hineinschreibe und nicht nur nehme, was andere aufgeschrieben haben.
Genau, also dieses, was wir ein bisschen Älteren ja noch kennen, ganz früher war das Internet ja so. Ne? Da hießen die Browser Netscape Communicator, weil es darum ging, dass alle miteinander auf eine Webseite was schreiben konnten. Und dann ging es ganz schnell, wie man dann festgestellt hat, es funktioniert eigentlich so, dass nur die großen Firmen eine Webseite hatten und wir als Nutzer konnten lesen,
ja,
und durch die Gegend surfen. Und mit dem Web 2.0 wurde das wieder aufgehoben. Da sagt man, jetzt ist jeder wieder in der Lage zu kommentieren, zu bewerten. Ja, diese ganzen Amazon-Rating-Systeme, das ist ja eigentlich so das, was so das Vorbild von dem Ganzen ist.
Auch
natürlich wäre das auch so beim Lernen was man sich wünscht, dass man genau so eine Maschine hat, dass ja, Studierende sich gegenseitig Empfehlungen machen können, mit welchem Medium sie besonders gut gelernt haben, ja? Und mit welchem auch nicht.
Ja, ja, also ich kenne das von reinen Büchern. Also wir kommen sehr gut voran. Wir sind jetzt schon einmal rum um die Uni, aber wir lassen uns ruhig noch ein zweites Mal gehen und vielleicht auch ein drittes Mal, wenn das Thema es hergibt, gerne. Ja. Wir können auch bis zum Supermarkt gehen, ein bisschen einkaufen.
Das Wetter ist gut, holen wir uns ein Eis.
Heute Morgen habe ich ja gedacht, aber es wird besser. Ja. Uns begleitet gerade ein Hubschrauber, der macht ein bisschen Atmosphäre im Hintergrund.
Damit uns noch geglaubt wird, dass wir hier laufen.
Ja, damit es noch jemand glaubt. Bis jetzt auch keiner mit dem Fahrrad vorbeigekommen und hat das charakteristische Ring-Ring gemacht, was in jedem Film normalerweise vorkommt. Jetzt haben wir natürlich den Faden verloren. Du hattest gerade
was war's?
Web 2.0 waren wir, genau. User-Generated Content, sagt man ja auch. Also das.
Ach so, mit den, das eine Programm ist gut für dich, aber das andere vielleicht nicht. Das ist ja etwas, was aus der Zeit der Bücher auch bekannt ist. Also, dass es Bücher von verschiedenen Autoren gibt, logischerweise, unterschiedlich aufgebaut. Die einen sind sehr kurz, die anderen langatmig und ausschweifend. Und es gibt eben auch unterschiedliche Lerntypen. Die einen können mit diesen kurzen Begriffen besser zurechtkommen, die anderen brauchen diese Langatmigkeit. Und es muss schon passen, sonst funktioniert es schlecht.
Genau so.
Und also das gleiche gilt für Software-basiertes oder EDV-basiertes Lernen auch.
Genau, es gibt quasi immer eine eigene Vorliebe oder einen eigenen Zugang, den man hat. Und da ist dieses mit kurz und lang ist ein ganz typisches Beispiel. Also der eine muss selbst abstrahieren. Der braucht lange Texte, um da selbst eine Zusammenfassung draus zu erarbeiten. Mhm. Das funktioniert bei den meisten sogar besonders gut, ja, eher mit längeren Texten. Der andere ist vielleicht ein bisschen spät dran, für den ist dann der kürzere Text sinnvoller, um überhaupt noch durchzukommen. Im Zweifel lernt der Erste mehr, aber auch da gibt es so ja, die persönliche Neigung und auch so ein bisschen so der Lerntyp. Ähnlich ist das natürlich auch bei elektronischen Medien. Dazu kommt dann immer noch ja, die Empfehlung derjenigen, die die Prüfung gemacht haben oder die Vorlesung oder den Unterricht dazu. Ja, das kommt gut. Ja dann auch noch.
Die Erfahrungswerte.
Genau, so mit rein. Mhm. Und das wäre natürlich bei so einem Recommender-System, also wo man sich gegenseitig empfiehlt, wäre genau das, dass man sagt, so, das ist einmal die Empfehlung von der Uni oder von den Lehrstuhlinhabern und das ist jetzt hier nochmal so das, wo die Kommilitoninnen und Kommilitonen gesagt haben, du, das lernt sich besonders gut oder hier war es jetzt nochmal. Diesen drei YouTube-Filmen hat es jemand nochmal wirklich kurz und knapp so erklärt, dass auch wir es verstanden haben. Oft ist ja so eine Mischung von Lernmedien wirklich gut, ja, dass man so einen Perspektivwechsel drin hat. Das kennt man ja auch, wenn einem irgendjemand was erklärt, was einem fremd ist. Also wenn mir jemand erklärt, wie mein Auto funktioniert, brauche ich meistens 2-3 Beispiele, bis ich es verstanden habe. Ja, also immer nochmal wieder so ein Wechsel der Perspektive und dann hat auch der Tierarzt verstanden, was da am Motor gerade leckt oder so.
Du sprichst gerade YouTube an. Also ich habe gesehen, die Tierärztliche Hochschule hat einen eigenen YouTube-Kanal für tierärztliche Inhalte. Also so eine Art Vorlesung auf YouTube. Es gibt viele Universitäten, die tun sich damit sehr, sehr schwer, weil es so rechtliche Fragen gibt, wem gehört der Content und so weiter. Wie ist denn das? Kannst du da so ein bisschen was sagen? Hast du damit? Ja, sicher. Ich habe gesehen, dein Name tauchte da auf. Ja, klar.
Also wir haben uns da auch schwer getan am Anfang.
Ja.
Also das eine war, wir haben erst Lehrfilme gedreht und die auf den eigenen Servern liegen gehabt.
Mhm.
Und haben dann festgestellt, also gibt es Schmallenberg-Virus, eine relativ neue Tierseuche.
Das habe ich mir gerade angeguckt,
genau
die kleinen Lämmer da so erbärmlich.
Genau, und das war ein Zufall eigentlich, dass dann in der tierärztlichen Hochschule erkrankte Lämmer waren. Das hat man vorher lebend noch nicht gehabt und die konnten per Video mitverfolgt werden. Und dazu haben wir dann so ein Quick-and-Dirty-Lehrfilm mit Interview von den Lehrstuhlinhabern und Ähnlichem gedreht.
Ja, ich habe mich gefragt, was das für ein Format ist. Also es ist keine wirkliche also Aufzeichnung. Es spricht jemand wie in einer Vorlesung, aber man merkt, er hat kein Auditorium. Es sind teilweise schwarze Folien, wo einfach nur Stichpunkte draufstehen. Dann aber wieder Ausschnitte, gefilmte Ausschnitte. Also es ist so ein Format.
Video-Podcast, genau.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen so ein Video-Podcast gewesen. Also wir haben Material und müssen jetzt schnell was dazu erstellen und stellen dem Experten ein paar Fragen. Und dadurch, dass es das überhaupt noch nicht gab, ja, waren die Aufrufe dann weltweit so groß, dass der Webserver der TIHO abgeschmiert ist. Und da haben wir dann festgestellt, okay, wir haben zwar viele Lehrfilme da drauf liegen, aber wahrscheinlich wurden die noch nie benutzt, ja, weil bis jetzt ist der Server mal stehen geblieben.
So der echte Test, so der erste, genau. Der erste echte Belastungstest.
Ja. Und den haben wir dann auf den damals noch, hatten wir noch einen anderen YouTube-Kanal, da haben wir den hochgeladen und der hat dann innerhalb von ein paar Wochen 30.000 Hits gehabt, der Film. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren, macht das nicht Sinn, ja, die Filme einfach leichter auffindbar zu haben, besser über mobile Endgeräte abrufbar zu haben. Ja, eine YouTube-App hat jeder auf seinem Handy, auf seinem Tablet. Haben dann diskutiert, was ist das Problem? Also das Problem ist, wir müssen es unter Creative Commons stellen. Jedem gehört hinterher oder jeder kann die Filme benutzen. Aber die Lizenz sieht vor, jeder muss sagen, dass die Filme der TIHO gehören und darf sie also nicht schneiden. Man darf zwar den ganzen Film runterladen und zeigen, aber man darf ihn nicht verändern. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich ist das für das Branding der Hochschule großartig.
Ja, klar.
Wenn jeder irgendwo Vorträge hält und zuerst kommt das Logo der Hochschule, super. Also ist eigentlich gar kein Nachteil. und haben dann eben festgestellt, für die Studierenden war es super. Also es war viel einfacher, als sich jetzt in das Lernmanagementsystem oder irgendwas einzuloggen, sich bei YouTube einzuloggen und danach Filme zu suchen oder die sogar auch zufällig zu finden.
Mhm. Ja, neben den Schminktipps.
Genau.
Um also es ein bisschen deswegen
genau, man, guckt nach Katzenvideos, ja. Was man beim Lernen oft macht und findet auf einmal Videos der eigenen Hochschule und lernt dann doch damit. Und dann durch Skills Lab ist es natürlich extrem geworden, die Nutzung. Wir haben dann für das Skills Lab eigentlich jede Tätigkeit nochmal abgefilmt, wie sie richtig gehört.
Mhm. Also Skill vielleicht nochmal, das also sind die Fertigkeiten,
genau.
Also praktische Tätigkeiten sozusagen.
Genau.
Die werden also mit dem Wort Skill.
Verbinde machen, Blut entnehmen. Mhm. Genau, alles, was man an praktischen Fertigkeiten macht und das ja im Skills Lab würde man das am Simulator üben. Ich denke, das ist, also wir haben es aus der Humanmedizin damals geklaut. Also hier wird das schon viel länger gemacht, sieht ein bisschen haariger aus in der Tiermedizin.
Ja, gut.
Aber meistens ist es sehr ähnlich. Und so hatten die Studierenden die Möglichkeit, sich das vorher zu Hause schon mal anzuschauen. Oder während sie da im Skills Lab selbst üben, haben wir QR-Codes überall aufgeklebt gehabt. Mhm. Das heißt, die haben das mit dem Handy oder Tablet abfotografiert und dann lief direkt der Film an.
Also QR-Code, diese dreieckigen, diese quadratischen Punktmuster, die ein Computer erkennen kann und dann entsprechend eine Webseite dazu aufrufen kann.
Genau. Und das hat, also diese Kombination, ja, also das reale Üben mit dem Video, mit dem E-Learning, das ganz eng zusammenzubringen, also quasi so ein Blended Learning-Ansatz zu machen, eine Mischung aus zwei Lernformen, das ist super angekommen, weil da natürlich wirklich ein Vorteil ist. Oft macht man ja Lernmedien und die Nutzer müssen selbst entscheiden, warum sollte ich das nutzen. Mhm. Hier war es eben tatsächlich so, da war der Benefit ganz groß. Ja, man hat sonst nur eine schriftliche Beschreibung der Blutabnahme. Das muss man schon fantasievoll sein, sich das genau vorzustellen. Oder man hat einen Videofilm, wo es einem genau vorgemacht wird. Ja. Hier, die Freundin hält das Tablet fest und man selbst sticht rein und macht quasi parallel mit. Das wurde super genutzt.
Mhm. Das hast du gerade Blended Learning gesagt, das ist auch so ein Stichwort, was ich mir selber erstmal erklären musste, vielleicht ist das auch für Hörer ganz interessant. Also ich hatte erst gedacht, Blended ist die Blende, es ist irgendwas Verborgenes, aber dann habe ich gemerkt, nein, es hat damit nichts zu tun, sondern es ist der Blend, die Mixtur sozusagen. Genau,
wie beim Whisky oder beim Tee.
Ja, oder ja. Ich habe dann nochmal nachgeschlagen, es gab ja früher den Costa Rica Kenia Blend. Das war so eine Kaffeesorte.
Genau,
und dann wird da aus verschiedenen Bohnen zusammengerührt. Und Lernangebot aus verschiedenen Bohnen zusammengerührt.
Genau,
oder aus verschiedenen Sorten zusammengerührt. Ja. Ne? Und jeder nimmt sich dann von dem, was individuell am ehesten entspricht, heraus.
Genau, manchmal hat man auch so eine zeitliche Taktung, dass man sagt, es gibt gewisse Sachen, jemand, der eine Vorlesung hat, wo nicht viel gefragt wird, sondern wo eigentlich nur der Vorlesende spricht. Ja? Mhm. Der kann diese Vorlesung natürlich auch aufzeichnen und als Video zur Verfügung stellen, mit dem Vorteil, dass man sich das zu Hause dann angucken kann, wenn es einem gerade gut passt, dass man zwischendurch mal anhalten kann oder sich eine Sache nochmal wieder anhören kann.
Ja, genau.
Und danach geht dann der oder die Dozentin in Hörsaal und trifft sich direkt mit den Studierenden und diskutiert nur noch drüber. Das heißt, dann hätte man dieses Blended Video plus Präsenzveranstaltung und nutzt einerseits das, na, wenn ich in Präsenz hier bin, ist es blöd, wenn ich allen nur was erzähle, dann bin ich für Diskussionen da, dann nutzen wir die Zeit besser. Und im Video hat eine Vorlesung eben auch Vorteile, nicht? Dieses eigenes Tempo, Päuschen machen, eine rauchen zwischendurch. Ja.
Ja, das, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das eines der Grundideen für die Gründung dieses Hauses. In dem Buch Der staatlich bewirtschaftete Geist von Konrad Schilly meine ich gelesen zu haben, dass die klassische Vorlesung eigentlich, also wo wirklich da unten jemand steht und vorliest. Ich habe es als Student selber erlebt, dass ein Dozent aus seinem Buch wortwörtlich vorgelesen hat, auf den Folienschreiber die Formeln aufgeschrieben und wir haben es alle abgeschrieben. Also war wirklich eine Vervielfältigungsstation für dieses eine Buch, was dann die allermeisten irgendwann sowieso gekauft haben und sich nur noch die paar wenigen zusätzlichen Informationen an den Rand geschrieben haben. Genau. Das Konrad Schilly damals geschrieben hat, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil wir Bücher haben. Wir haben die Möglichkeit, Informationen zu fassen. Das liegt vor. Lass uns lieber die Zeit nutzen zum Austausch, zum Interagieren. Also keine Vorlesung machen, sondern vielmehr so Seminarformen, wo Fragen aufgetaucht werden, wo Fragen aufgebracht werden und man darüber diskutiert. Das entspricht dem ja ganz.
Ne? Absolut. Also es ist tatsächlich, also es gibt Vorlesungen, gibt ein paar Sachen, wo eine Vorlesung Vorteile zeigt und die auch gut untersucht sind, hochevident. Also dass man sagt, wenn man so ein reines problemorientiertes Curriculum hat, wenn man ganz am Anfang eine Vorlesung macht um einmal so eine Übersicht zu biegen, ne? Ganz kurz. Dann macht das Sinn. Das kann man mit allen auf einmal machen. Sollen wir das Mikro aufheben?
Das Mikro ist runtergefahren. Ich habe mich gerade gewundert, was hier hinter mir geklickert hat. Oh, jetzt hat es auch schöne Gebrauchsspuren. Dankeschön für den Hinweis. Ich habe gedacht, falls uns noch jemand entgegenkommt, dann können wir den ins Gespräch einbeziehen. Aber die Idee ist vielleicht gut, aber noch nicht ausgereift. Ist gut, es ist das erste Mal. Ich bin mit der Information gekommen, dass es jetzt hier ein Ausprobieren und bin ja genau beim Richtigen gelandet.
Ja. Genau, und was sonst fest. Vorlesungsvorteil ist, ist eben, was es Vorlesen noch kann, ist Motivation übertragen. Ja, also dass sich so der Top-Experte da hinstellt und mal erklärt, warum er mit seinem Fachgebiet, zum Beispiel Biochemie oder Gynäkologie, was auch immer, mehr Zeit verbringt als mit seiner Familie. Ja, also da gibt es ja einen Grund
für. Gutes Argument, ja.
Und wenn man das in der Vorlesung rüberbringt und damit natürlich die Zuhörenden gefangen nimmt und die für das Fach motiviert und mitnimmt, dann ist eine Vorlesung großartig. Wenn man aber natürlich da hingeht und sich denkt, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock jetzt, das zu machen, dann verliert man genau diesen Punkt und dann bräuchte man es eigentlich nicht tun. Und der dritte große Vorteil, der immer beschrieben wird, ist Interaktivität. Ja, also dass Studierende die Chance haben, direkt, und das haben sie beim Buch nicht, direkt zu sagen, das habe ich nicht verstanden, können Sie das nochmal erklären. Das zeigt sich aber, dass das in großen Vorlesungen einfach nicht stattfindet. Und da kommt eben genau dies mit den Seminaren her. Im Seminar traut man sich das. Im Seminar kann man auch als Dozentin, als Dozent das noch befördern und immer wieder Pausen machen und sagen, so, und haben Sie das verstanden, und kann auf einzelne Leute eingehen. Wenn man da vor 250 Leuten steht, ja, da reißt man es runter und da verliert man genau diese Vorteile und dann kann man es eigentlich auch aufzeichnen.
Mhm. Wie ist denn das aufgenommen worden, also dieser Wechsel in der Medienlandschaft von den etablierten Professorinnen und Professoren? Ich könnte mir vorstellen, dass es doch da einiges an Skepsis gegeben hat, oder?
Ja, also bei vielen Sachen ist ja immer so die Angst, ersetzt es Universität, ersetzt es Präsenzveranstaltung, will mir hier jemand an den Karren fahren? Ja. Im Endeffekt, wie Martin Ebner aus Graz noch einen schönen Vortrag gehalten, hieß E-Learning ist tot. Wo er sagt, also E-Learning brauchen wir gar nicht mehr von zu reden. Lernen findet heutzutage immer digital statt. Ja, und damit ist E-Learning wie ein Bleistift oder ein Kugelschreiber oder ein Buch und niemand würde darüber mal Vorträge halten, dass man mit einem Buch lernt. Also
okay.
Ist quasi nicht ist tot, sondern so etabliert.
So evident, also wie der weiße Schimmel, ne? Also der Schimmel ist immer weiß. Genau. Lernen ist immer elektronisch unterstützt.
Genau. Findet auch eben mittlerweile auch immer elektronisch unterstützt statt. Man schaut schnell nochmal irgendwas online nach. Mhm. Man kriegt seine Kurse, seine Informationen über das Lernmanagementsystem. Eigentlich findet ganz viel digital statt und ganz viel anderes eben auch nicht. Man wird trotzdem immer noch in Büchern lesen und die meisten von uns lesen lieber in einem Papierbuch als in einem E-Book.
Persönlich habe ich jetzt gerade wieder mir ein E-Book geschnappt, weil ich langsam die richtige Schreibweise von Worten verlerne. Ich sehe in diesen ganzen Kommentaren so viel falsches Deutsch, dass ich schon selber ans Zweifeln gerate. Und ich denke, wenn ich so ein gut redigiertes Buch lese, wo dann auch mal die Worte richtig gewählt sind und richtig stehen, da kann ich mir wieder so ein bisschen Bodenhaftung oder sowas, also Einordnung abholen. Ja, das ist absolut, ist aber eine Gefahr auch, ne? Das ist eine Frage wie der Qualitätssicherung. Wie setzt man denn da eigentlich einen Kontrollmechanismus ein, dass nicht da Fehler sich kommunizieren?
Also das ist natürlich gerade bei diesen Web 2.0 Tools ist es sehr unterschiedlich. Ja. Also muss man sagen, wie ich nach Hannover gegangen bin 2005, war Wikipedia für die Universitäten noch ein Werkzeug des Teufels. Ja, also ganz schrecklich. Mittlerweile, und das war auch schrecklich, muss man sagen, im medizinischen Bereich stand unheimlich viel Unsinn drin, unheimlich viel ideologischer Quatsch auch, muss man sagen. Da sind viel Schlachten geführt worden. Mittlerweile hat sich da eine sehr starke Community, die sehr naturwissenschaftlich geprägt ist, aufgebaut, die eben da sehr genau aufpasst und sehr genau hinterher ist. Und darauf achtet, dass gute Quellen angegeben werden, dass evidente Informationen verbreitet werden. Das funktioniert aber natürlich erst, wenn so ein Auftritt, wenn so eine Plattform groß genug ist, nicht? Wenn genügend, wenn die Nutzermenge auch groß genug ist. Ich glaube, darauf muss man immer so ein bisschen achten. Wenn man sich irgendwie ein YouTube-Video anguckt, was irgendjemand selbst gemacht hat, das 100 Aufrufe hatte, dann ist die Chance, dass da was Falsches drin ist, deutlich größer, als wenn ich mir ein YouTube-Video von der Universität anschaue, wo ich merke, dass da die Lehrstuhlinhaber nochmal drüber geschaut haben und es da einen gewissen Review-Prozess gab.
Okay, ja, aber dann hat man ja wieder einen geprüften Autor sozusagen. Ich meine dann eher die Kommentare zu diesem
zu diesem Video. Genau, die Kommentare
dazu. Da steht ja wahrscheinlich dann auch wieder allerlei nicht geprüftes drin.
Das ist so. Also das würde ich aber auch nie prüfen. Ich glaube, die Kommentare, und das ist der Sinn davon, die muss man frei lassen. Und da ist natürlich so dieser nächste Punkt, was wir brauchen. Ganz große Diskussion ja gerade, wie sieht der Mensch im digitalen Zeitalter aus? Ja, jetzt sagt man, sind jetzt vom Industriezeitalter ins digitale Zeitalter gewechselt. Was heißt das für uns und für unsere Kompetenzen? Da sagt man eben, Medienkompetenz ist eine der Schlüsselkompetenzen. Ja, und sprich auch 21st Century Skills, sagt man. Nennt man jetzt diese,
ja, also Schlüsselkompetenzen. Die Fertigkeiten, genau, des 21. Jahrhunderts, willkommen in der Zukunft sozusagen.
Genau,
also
genau
das Gute vom Schlechten zu unterscheiden.
Genau das. Und eben auch klar, also Medienkritik auch üben zu können, auch zu wissen, wer ist denn das, der da kommentiert. Ja, also das sind natürlich vor allem die, die ganz anderer Meinung sind. Die haben eine hohe Motivation zu kommentieren. Dann sind es viele, die ein kommerzielles Interesse haben. Auch dessen muss man sich ja klar sein, dass ich natürlich als Pharmafirma eher da irgendwie ein Antibiotikum oder irgendein pharmazeutisches Produkt da hypen werde und all meinen Mitarbeitern sagen werde, schreibt mal einen guten Kommentar darunter. Als jemand anders. Und das muss man einfach, dieses Gespür dafür muss man kriegen. Und wir sagen ja immer, es gibt diese Generation Y und die ganzen jungen Leute sind quasi schon mit dem Smartphone in der Hand geboren worden. Sehr schmerzhaft für deren Mütter wahrscheinlich.
Was ist die Generation Y? Kenne ich jetzt nicht. Ist das die YouTube-Generation oder was?
Genau.
Ah ja, also okay.
Kommt nach der Generation X. Deshalb ist es
Wir sind noch Generation
und gleichzeitig
Golf, oder
sind es die, genau, und Babyboomer und...
Aber man hat eben, ich glaube, wir schaffen noch eine Runde. Also ich habe noch ein paar Fragen für eine Runde.
Sehr gut.
Ja, gut.
Ein bisschen Puster habe ich noch.
Es ist nämlich hier auch ein bisschen bergig, also das muss man dazu sagen. Es geht da hinten immer so ein Berg hoch und da muss man einen Moment.
Für Hamburger ist bergig. Absolut.
Gut.
Und für Hannoveraner auch. Wenn man in Hannover zwischen dem Campus wechselt, muss man einmal über den Schnellweg. Da führt eine Brücke drüber. Die heißt aber bei allen nur der Berg.
Oh.
Oder muss man über den Berg rüber. Das ist quasi anders als hier. Das ist flacheres Land sonst.
Ja.
Nein, aber genau das hat man eben bei den Generationen stattgefunden. Also die Mediennutzung ist extrem gut. Auch bei jungen Leuten. Die Medienkritik und auch Medienerstellung. Ja, dass man jetzt wirklich sagt, ich schreibe jetzt selbst mal einen Beitrag für Wikipedia. Das ist alles noch nicht so ausgebreitet. Und da ist natürlich dann auch die Aufgabe von Bildungsstätten. Ja, also man hofft immer, dass es die Schulen machen, aber auch die Universitäten sind da noch mit in der Verpflichtung, Informations- und Medienkompetenz mit zu unterrichten. Ja, und Informationskompetenz, ich denke, das wird in der Medizin ganz viel gemacht. Ja, Evidence-Based Medicine ist ein ganz großes Thema gewesen in den letzten Jahren. Also da ist man auch mit den Bibliotheken ganz stark dabei, wie finde ich gute Untersuchungen, wie beurteile ich Untersuchungen? Und das muss man jetzt eben im nächsten Schritt auch noch auf Medien bringen. Wie schätze ich das ein, wenn...
Wie passt denn dazu, dass manche Schulen Smartphones zum Beispiel verbieten? Also da sehe ich so einen gewissen Widerspruch. Ich kann mir vorstellen, dass die Schulen einen guten Grund dafür haben, weil sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie irgendwie mit der Aufmerksamkeit der Schüler konkurrieren und so weiter. Aber letztendlich würde ich mir eher so vorstellen, ja, das ist eine, das muss, da muss man eben das eine Diskussion, also in Worten und nicht durch Verbote irgendwie eine Vereinbarung treffen. Aber ich bin kein Schulleiter, ich bin noch nicht mal Elternteil, von daher kann ich da natürlich leicht
reden. Also ich habe als Elternteil den Kampf auch schon verloren.
Okay.
Ja, weil ich habe das auch gesagt, ich finde es albern. Ich glaube
also
auch,
dass... Also den Kampf nicht gegen die Kinder, sondern gegen die Schule verloren.
Gegen die Kinder auch schon öfter, aber hier gegen die Schule und gegen das Smartphone-Verbot.
Okay.
Weil mir das auch so geht. Ich finde, man muss die Nutzung von Smartphone und Tablets und ähnlichem lernen. Und man muss es auch lernen, dass man es mal liegen lässt und aufpasst. Und das lerne ich natürlich nicht mit einem kategorischen Verbot, sondern ich lerne das natürlich am besten dadurch, dass es auf dem Tisch liegt und manchmal benutzt wird, ja, dass ich sage so, hier, wer weiß, wann der und der Krieg war und keiner weiß, dann schaut mal nach.
Ja,
guck mal. So, mit eurem Smartphone. Und gleichzeitig aber eben auch lerne, dass wenn ich keine Aufgabe habe, dass es da liegt, ohne dass es mich irgendwie in den Fingerspitzen juckt und ich mal schaue, ob jemand über WhatsApp geschrieben hat oder meine Truppen bei Clash of Clans fertig gebaut sind. Und Ja, also eben diese, und das ist ja eine ganz wichtige Kompetenz, die wir ja alle brauchen. Also ich meine, das kennt ja jeder, wenn man
kämpf ich selber mit
20 Sekunden Zeit hat, ist ja der Griff ans Smartphone eigentlich da, mal gucken, ob eine Mail gekommen ist.
Natürlich, also, na klar.
Man hatte mal eine tolle Entschuldigung, Arbeit und ähnliches, aber glaube, dass das eine Kernkompetenz wäre, die super wäre, wenn man das als Kind schon lernt.
Die Dosis einfach, ne?
Genau, Geduld.
Eine Dosis zu finden, ja. Die Dosis macht das Gift. Das gilt dann wahrscheinlich bei dieser Art von Smartphone-Nutzung auch.
Absolut, ja. Aber es ist natürlich, das gestehe ich auch zu, bei einer großen Klasse für Lehrer mit halbwüchsigen Kindern sehr, sehr anstrengend. Und das ist was, wo dann die Lehrer sagen, es wäre ja schön, wenn ihr als Eltern zum Beispiel das auch einfach mal tagsüber üben würdet am Wochenende, dann tun wir uns leichter. Und da konnte ich nur nicken. Ja, da muss man sagen, stimmt.
Wann hast du denn das erste Mal von der Uni Wittenherdecke gehört?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also ich kann sagen, wann ich das erste Mal ganz fasziniert war von der Uni Wittenherdecke. Das war nämlich, wie ich in Wien auf der Qualität der Lehre-Tagung war. Es war meine erste von diesen humanmedizinischen Lehrtagungen, wo ich was vorstellen durfte.
Von der GMA, als Tiermediziner,
genau, war von der Ausbildung? GMA damals. Okay. Das muss gewesen sein, 2000, 2001. Und da hat Wittenherdecke wahnsinnig viel vorgestellt. Und wir haben in München erste Diskussionen überhaupt um problemorientiertes Lernen geführt. Und es war also das bunte Wunderland, was da vorgestellt wurde für jemanden, der also so sein Interesse an Medizin und Tiermedizin-Didaktik findet und schaut, was da alles möglich ist. Und das ist sehr lustig. Also wenn ich so dieses Gefühl jetzt wieder hervorkrame und jetzt hier mit dir um die Uni rumgehe und sage, boah, da bist du jetzt und darfst genau in dem Bereich arbeiten, ist ein Traum.
Wow.
Ja, also da kann man sagen, super. Ja, gut gelaufen.
Ja, das kann man ja nur vom Glück sagen sozusagen. Also ja. für die Uni, dass sie genau dich gefunden hat. Also oder du dann auch für die Uni. Das ist ja... Am Tag der offenen Tür wird das ja den Bewerbern immer wieder mitgeteilt, dass man eine Passung findet zwischen den Bewerbern und der Uni. Die Uni ist sicherlich kein Lernort für alle, genau wie wir vorhin gesagt haben. Es gibt unterschiedliche Bücher, es gibt unterschiedliche Computerprogramme. Auch diese Uni bietet nicht für jeden den geeigneten Lernraum. Oder ja, Lernraum, sagen wir es mal. Und man muss halt gucken, dass das zusammenpasst. Und bei dir scheint mir das jetzt
passend. Genau, also das halte ich für ganz wichtig. Also ich glaube, dass das auch für Studienanfänger ganz wichtig ist. Man muss das finden... Man muss also das Studium finden, wo man richtig Lust drauf hat. Mhm. Ja? Also das habe ich das gesagt. Also Tiermedizin war ein Traum für mich. Dass man an diesem Traum während des Studiums zweifelt. Ja? Weil es ist natürlich viel Arbeit und es ist auch hier viel Arbeit. Das gehört dazu. Aber man muss irgendwie sich immer wieder vor Augen rufen können, boah, das ist genau das, was ich wollte. Und genauso muss natürlich der Ort sein. Man muss genau sagen, und ich studiere es genau da, wo ich wollte. Mhm. Ja? Also und man kann noch so motzen mit allen und noch so ärgerlich sein, aber so in der ruhigen Minute, so in dieser reflektiven Minute, muss man sich auf die Schulter klopfen und sagen, nee, eigentlich ist der richtige Weg, den ich hier gehe. Super, und den gehe ich jetzt weiter. Ich glaube, dann kommt man gut durch.
Trotz der vielen kleinen Alltagsprobleme, die es halt immer und überall gibt. Ne?
Also die gehören dazu und ja. Die werden eben überall anders auch so. Es bleibt Arbeit. Also auch wenn es Spaß macht und auch wenn es ein Traum ist, ja, lernen, studieren, all das bleibt Arbeit. Das macht es ja auch so befriedigend, wenn es rum ist.
Du bist jetzt der Professor für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen für die Fakultät für Gesundheit. Also nochmal zur Einordnung, wir haben drei Fakultäten. Fakultät Gesundheit, Wirtschaft und Kultur. Ja. Also, was sage ich wieder falsch?
Kulturreflexion.
Sagen wir es mal, ja. Nehmen wir mal die Fakultät für Kulturreflexion, genau. Und du bist jetzt aber nur der Professor für das Gesundheitswesen. Man könnte auch sagen, so ein Bildungsexperte, den könnte man ja auch höher aufhängen, also quasi für alle. Wie ist deine Stelle geschnitten?
Genau, für mich ist, also ich bin quasi für die vier Departments, das ist schon großartig in der Fakultät für Gesundheit, also für Medizin, Zahnmedizin, Psychologie und Pflege, was ich toll finde, weil es natürlich immer stärker in so eine Richtung geht, dass man interprofessionell ausbildet. Mhm. Ja, dass man sagt, dass später wird im Team gearbeitet, dann macht es ganz, ganz großen Sinn, schon im Team auch zu lernen. Ja, also einerseits, um natürlich alle Hürden im Kopf loszuwerden, andererseits, um das frühestmöglich schon zu trainieren, ja, und auch zu sehen, welche Kompetenzen hat der andere, auf die ich mich verlassen muss und auf die ich mich verlassen kann.
Jetzt muss ich mal eben sagen, ich habe letztens so ein bisschen Detailblick in World of Warcraft genommen und da kommt ja genau das Gleiche vor. Man ist in einer Gruppe, der eine hat die Qualitäten, der andere die Fähigkeiten und so weiter und man muss sich abstimmen und das ist ja im Grunde schon Teambuilding im Spiel, also man nennt das ja auch Gamification, wenn man so will, also übers Spiel irgendwas lernen. Bin ich da jetzt ein bisschen zu euphorisch oder passt das?
Es ist genau so. Also mein Sohn verkauft es mir mit genau den gleichen Worten. Ja, also der sagt, naja gut, hier kommen die Noten, sind vielleicht nicht ganz super in der Schule manchmal, aber es kommt ja später nicht mehr aufs Fachwissen an, denn ich kann im Team auf Englisch interkulturell irgendwelche Endgegner besiegen, nachts um 12 nur per Skype und Computer, okay, und bin total Medienkompetent. Und tatsächlich ist das das, was hier der Dück, der bei IBM der CEO war und der hat Mathematik und Philosophie studiert und der philosophiert viel über den digitalen Menschen, der sagt genau das. Aha. Der sagt, also genau das brauchen wir eigentlich. Ja, Fachwissen braucht man natürlich auch, aber man muss vor allem im Team arbeiten können, über Schranken hinweg. Ich würde das meinem Kind jetzt nicht so sagen, weil Schulnoten sind schon auch irgendwie wichtig und klasse.
Wer hört die nicht
aber, mit? Ja, aber tatsächlich ist das so, dass man in solchen Spielen davon ganz viel mitnimmt und man dann eben später das auf bestimmte Berufsgruppen umsetzen muss. Also dass man dann einfach sagt, das macht Sinn, dass Pflegende und Mediziner zusammen Probleme lösen, Fälle lösen. Macht natürlich auch Sinn, dass man später die Fortbildung gemeinsam macht. Ja, also als Praxis- oder Klinikteam. Also gibt ja nichts Schlimmeres, als jeder kommt von einer anderen Fortbildung wieder und hat was anderes gelernt und gehört.
Und passt das nicht muss zusammen.
Man irgendwie auskämpfen. Mm-hmm. Wer hat recht?
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, wie forschst du denn? Also wie gehst du es an, deine Professur? Hast du schon so eine Vision oder bist du noch am Ankommen? So? Ist ja noch nicht so ganz lange, wo du hier die Füße.
Also die Vision habe ich mitgebracht und ich bin gut angekommen jetzt, also ich bin toll aufgenommen worden, das muss man auch sagen, ist mir sehr leicht gemacht worden, hier anzukommen, das war sehr nett, sehr schön. Kernpunkt für mich ist natürlich das Interprofessionelle, da würde ich gerne rein, das ist natürlich auch als Tierarzt am leichtesten, wenn man jetzt ganz von außen kommt, gar nicht so einer Gruppe dazugehört, dann fällt es am leichtesten, Gruppen zusammenzuführen.
Ja klar, wenn man Ärztin ist oder Arzt, dann denken dann die Pflegenden immer, ja, ja, der mit seiner Arztperspektive, genau. Oder der Psychologe, der denkt, der kann ja viel reden. Ja, es ist ja doch eigentlich alles ganz anders.
Und jetzt bin ich der totale Freak, da das können dann alle zusammen ja, sagen, der hat eine Macke, der Elas, das ist am leichtesten.
Gemeinsame ja. Feinde verbinden an genau. Der Stelle dann, okay. Ja.
Und dann ist das andere natürlich, ist elektronisches Lernen, das ist auch mein Steckenpferd, das kann ich gut. Fallbasiertes Lernen, also das, was hier ganz viel im Polunterricht gemacht wird, was hier ja auch als MEQ in den Prüfungen genutzt wird, das ist was man hervorragend auch elektronisch zum Üben und Lernen nutzen kann, auch zum Prüfen nutzen kann. Das würde ich hier gerne machen, im Idealfall verbunden interprofessionell, also dass man also wirklich hier auch E-Learning-Fälle mit unterschiedlichen Studiengängen gemeinsam nutzt und löst. Und das als zusätzliches Lernen für den Pol und Unterricht und auch für die MEQs nutzen kann.
Und dann quasi die Wirkung erforschen, also Wirkungsforschung zu betreiben. Man macht ein Angebot XY und schaut, was nehmen jetzt die verschiedenen, sagen wir mal, Fachgruppen damit da heraus genau. Mit.
Also hat es einen Benefit? Macht es Sinn, das auch elektronisch zum Beispiel zu machen oder funktioniert das in Präsenz besser? Oft ist eben, dass dieser Blended Learning Ansatz, dass man sagt, man macht es einmal in Präsenz und danach elektronisch weiter, dass man so eine Gruppenbildung, ein Kennenlernen, das natürlich, Gruppenbildung ist beim Bier immer am besten. Ja? Ja. Also wenn man so am Anfang so einen Tag hat, wo man mal gemeinsam lernt und abends ein Bier trinken geht und man kennt sich gegenseitig, dann kann man danach auch online wirklich gut zusammenarbeiten. Es geht auch ohne das, leichter ist es mit der Kneipe.
Ich versuche das gerade so ein bisschen mit eigenen Gedanken, das hänge ich hier mit dem Kabel fest, sowas. Das sind die Fallstricke der Natur. Ja. Dieses Podcast-Universum in Deutschland, das ist auch so eine Truppe von Leuten. So. Und es gibt so gewisse Veranstaltungen im Jahr, da trifft man sich dann auch schon mal. Oder da trifft man Leute, die man sonst nur über das Ohr halt kennt. Und das ist dann schon sehr interessant, diesem Eindruck, den man über das Medium sozusagen hat, dann einen persönlichen Eindruck hinzuzufügen. Und in der Regel habe ich jedenfalls die Erfahrung, festigt sich dann dieses ja, nicht Freundschaft will ich nicht sagen, aber zu intensiver Verbundenheit. Und ich nutze trotzdem das Medium dazwischen, weil die Person ist ja nicht hier und ich werde die auch wahrscheinlich erst in 6, 7 Monaten wiedersehen. Aber ich fühle mich stark verbunden. Aber diese Mischung macht es eigentlich für mich.
Genau, es ist ganz schwierig, in Online-Systemen wirklich so eine virtuelle Präsenz, virtuelle Identität aufzubauen.
Ja.
Ja, also so, dass genau diese Verbundenheit entsteht. Wo die entstehen kann zum Beispiel, ist bei Spielen. Ja, also World of Warcraft, weil man viel Zeit miteinander verbringt, weil man den anderen hört, weil man so ein bisschen sieht, wie der andere sich fühlt, ob der sich eher als Zwerg oder eher als Magier. Also man hat so eine gewisse Avatar, eine gewisse Präsenz online. Und wo es auch funktioniert, ist bei Facebook. Ja, bei Facebook geben die Leute so viel von sich, ja, also was natürlich auch Nachteile hat, aber so viel, dass tatsächlich eine virtuelle Identität entsteht. Ja, ich sehe Bilder von den Leuten, ich erfahre, was sie gerade machen, ich erfahre leider ganz oft, was sie essen, aber es entsteht eine virtuelle Präsenz. Was wir uns für die Lernmanagementsysteme, für Moodle und Ähnliches ganz oft wünschen würden, ja, gerade wenn man große Semester hat mit 250 Leuten, da steht von jedem nur der Name drin, wenn die jetzt eine Diskussion führen sollen, haben die nie ein Bild von sich vor Augen. Ja, wenn ich das gleiche in Facebook machen würde, würde man gucken und würde sagen, ah ja, die kenne ich, die habe ich neulich auf dem Campus gesehen oder mit der habe ich mal eine geraucht oder also da entsteht so, kommt sofort ein Bild dazu. Das kriegen wir in Lernmanagementsystem ganz schwer hin, weil da niemand ein Bild von sich hochlädt, ja, weil da ganz wenige reinschreiben, was ihr Hobby ist, weil das ist irgendwie Uni, das andere ist das Private und Verbundenheit entsteht dadurch, dass es Arbeit und Privates ist. Ja, wenn wir jemanden auf einer Konferenz treffen, dann erfahren wir, hat der Kinder, was fährt der für ein Auto oder was sind dessen Hobbys? Also man erfährt mehr von sich und das macht oft die Verbundenheit aus.
Ja, wobei natürlich die Uni und die Position Studierender zur Uni ist, das ist der Ort, der mir hinter die Noten gibt. Von denen kriege ich dann ein sehr gut oder ein gut oder ein befriedigend oder sonst was auf mein Zeugnis geschrieben und da gibt den drehe ich natürlich meine Schokoladenseite zu. Den möchte ich nicht unbedingt meine Schwächen darbieten. Also eine ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit legt das eigentlich nahe, aber in dem Maße, wo eine Universität gezwungen wird, zu entscheiden, du bist gut, du bist schlecht, du bekommst die 2, du bekommst die 3, da ist das Verhältnis nicht mehr so offen, oder?
Das ist schwierig, das hinzukriegen. Was man natürlich gerne hätte, wäre, dass man eine Mischung aus beiden hat. Und ich glaube, dass man das hier in Witten nochmal anders hat. Also ich glaube, dass hier eine große Identifikation mit der Uni ist, sehr viel stärker als das jetzt zum Beispiel, als ich das aus München kenne oder so. Das ist eine Riesenuni, da wird man jetzt nicht zwingend sagen, ich bin Student der LMU oder, sondern da ist man in seinem Fachbereich. Diese Identifikation ist natürlich, wird dadurch ein bisschen immer untergraben, wenn man Noten kriegt. Also vor allem, wenn es nicht die 1 oder 2 ist. Solange es die 1 oder 2 ist, ist die Identifikation noch gut. Bei schlechteren Noten wird es schwierig. Deshalb gibt es ganz unterschiedliche Systeme, dass man, in Duisburg-Essen haben sie das sehr schlau am Anfang gemacht. Die hatten quasi in den Studierendengruppen Gruppentutoren. Die waren nur dafür da, die Gruppe durch das Studium zu begleiten. Ähnlich wie hier das Mentoring, die Mentoren. Und es gab Fachtutoren, die waren wirklich für den fachlichen Austausch und damit auch für die Noten zuständig. Und damit hat man das so ein bisschen aufgefangen. Ja? Also man hat immer noch den einen gehabt, ja, der einfach für mich da ist, wie so ein Klassenlehrer. Oder, ne? Also der sich um mich kümmert. Ne? Genau. Ne?
Ja.
Und nebenher habe ich die Fachexperten gehabt, die auch freundlich und nett waren und nicht ganz böse. Und ich glaube, dass man hier mit dem Mentoring-Programm und glaube, dass deshalb das auch viele Unis machen mittlerweile, genau so eine Identifikation hinkriegt. So einen Schutzraum, wo ich bereit bin, mich auch zu öffnen. Ich habe gelernt, ich habe mal einen Kurs gemacht in Hannover, dann lange Lernen hieß der. Ja, das, was Dieter Tauschel hier auch macht, sehr ähnlich. Und da habe ich am Anfang eine Frage gestellt den Studierenden, was lernt ihr außer Tiermedizin? Und habe gedacht, die sagen Flöte, Spanisch, Französisch, irgend sowas, wo ich dann sagen kann, schaut, wenn ihr sowas lernt, seid ihr intrinsisch motiviert, also von euch aus und dann fällt das Lernen viel leichter als in der Tiermedizin. Und habe dann aber gehört, ich lerne alleine wohnen, ich lerne kochen, ich lerne eine neue Stadt kennen, ich lerne alleine zu sein, ohne meine Freunde. Eigentlich so Sachen, die einem total Demut lernen, weil man das komplett verdrängt hat, wie diese Studieneingangsphase war. Nämlich, dass man das erste Mal weg ist von zu Hause. Ja? Also, und da habe ich festgestellt im Kurs, dass ganz viel doch über dieses die persönliche Nähe und dieses sich öffnen und Probleme eingestehen funktioniert, weil nämlich auf einmal alle sehen, das geht allen so, die da in dem Raum sind. Ja, man ist gar nicht selbst der Loser, der sich total einsam abends fühlt und ganz schrecklich fühlt und denkt, oh Gott, was mache ich hier, sondern es geht allen so. Und diese Identifizierung und dieses Öffnen hilft natürlich viel mehr dann in dem Moment als Fachwissen vermitteln oder irgendwas. Das war aber schwierig, sich das wieder vor Augen zu rufen, weil man natürlich in unserem Alter das aus einem Grund weggedrängt hat.
Ja, weil die Psychologen könnten das sicherlich leicht erklären, da bin ich ganz sicher. Ja. Wenn jetzt aus dem Universitätsumfeld Menschen sagen, oh, was der Herr Ehlers macht, das ist aber interessant. Wie bist du so offen für Kooperation? Kann man zu dir hinkommen und sagen, ich habe hier irgendwie die Frage XY, können wir da was machen? Oder super, willst du lieber von dir aus an die Leute rangehen? Don't call me, I call you.
Ich freue mich total über jeden, der auf mich zukommt und da Ideen hat. Bin da ganz begeisterungsfähig und bin da dabei und habe eine offene Tür für jeden und freue mich da sehr. Also da soll auch niemand.
Aber schwerpunktmäßig schon Gesundheitswesen, weil das ist jetzt, steht jetzt bei dir auf dem Titel, sonst.
Da steht bei mir auf dem Titel. Also ich habe jetzt hier, wir haben die ersten Sachen schon, wo wir jetzt angefangen haben, mal zu gucken, wie sehr ist hier die interfakultäre Verknüpfung, weil das natürlich schon sehr smart ist in Witten, dass man die Studierenden, die mir jetzt sich erstmal als Wittener Student fühlt und dann als Medizinstudent. Mhm. Ja, und natürlich bei einer kleineren Universität, dass man da eben auch voneinander lernt, ja, und Wirtschaft, Philosophie, Medizin, ähnliches. Das sind alles Bereiche, die man später im Leben alles braucht. Man ist ja immer so ein bisschen so die Angst, dass man so ein Fachidiot wird, ja, dass man nur in seinem Fach sich auskennt. Und dann macht man mal eine Praxis auf und es wäre ganz gut, wenn man jetzt vielleicht doch jemanden kennt, der sich ja ökonomisch auskennt.
Ja.
Und es kommt ja gar nicht zwingend darauf an, dass man selbst ein großes Wissen hat, sondern dass man dieses Netzwerk hat.
Ja.
Dass ich einfach weiß, Mensch, hier komm, mit dem habe ich studiert, den rufe ich an. Ich kenne das aus München, ich habe in so einem Wohnheim gewohnt, wo Studierende aus allen Fachrichtungen waren. Ja, da profitiere ich immer noch von. Mhm. Ja, also, dass man da einfach weiß, okay, der ist ein Jurist, den fragst du jetzt mal. Der kennt wenigstens dann wieder jemanden. In Hannover, die Tiermediziner, die haben in Tiermedizinerwohnheim gewohnt. Ja, also die kochten dann doch sehr in der eigenen Suppe. Mhm. Und ich glaube, das ist hier ein Riesenvorteil, dass man hier eben auch interfakultär sagen kann, jetzt gucken wir mal, ob hier was Interessantes ist. Und es ist ja alles sehr offen. Ja? Also wenn ich hier den Familienunternehmerkongress mir angucke, also das, ne, da hat jeder Zutritt. Da kann jeder gucken, interessiert mich das oder nicht.
Ja, gerade da, offen für alle. Ich hatte das eher so verstanden, dass das gerade der Charme hat für die Beteiligten, dass sie dort eben unter sich sind, dass eben da möglichst keiner so reinlatscht. Aber kann sein, man, so sein oder so. Müsste man nochmal
nachfragen. Mir wurde gesagt, prinzipiell wäre es schon schön, wenn auch andere mit reingucken, ja, und da interessiert sind und man sich präsentieren kann. Habe ich vielleicht aber auch falsch verstanden.
Ich habe vor einiger Zeit mal mit dem Professor Aris von Schlippe über das WIFU gesprochen, also Institut für Familienunternehmen, und auch mit einem Organisator. Und da wurde zum Beispiel gesagt, dass zum Beispiel Journalisten an dem Abend oder überhaupt bei der Veranstaltung nicht gerne gesehen sind, weil man dann immer das Gefühl hat, man muss, wie wir gerade gesagt haben, die Studierenden kehren ihre Schokoladenseite nach außen, macht eine Firma halt auch und kämen dann nicht auf die Idee zu sagen, Mons, wir haben das und das Problem, wie kriegen wir das denn vielleicht mal gelöst oder so.
Also das glaube ich auch, das will ich auch sofort unterschreiben, das ist so, in dem Moment, wo Presse dabei ist, ist man doch nochmal wieder anders, also das ist, also um es nochmal wieder den Kreis zu schließen, das ist lustigerweise auch so, wenn man Vorlesungen aufzeichnet oder ähnliches. Es ist was anderes, ob ich jemanden mitfilme bei seiner Vorlesung oder ob er sich so hält. Normalerweise würde man sagen, es dürfte kein Unterschied sein. Mhm. Ja, jemand, der eine Vorlesung hält, ist top vorbereitet und spricht so, als würde er für die Ewigkeit sprechen. In der Realität sieht es anders aus. In dem Moment, wo man sagt, wir filmen mit, wird doch nochmal neu recherchiert. Und dann sagt man, Mensch, das können ja auch Kollegen sehen. Ja, das ist gar nicht die Angst vor der Primärzielgruppe, sondern vor der anderen. Mensch, die Konkurrenz.
Genau, dann mache ich mich angreifbar, lächerlich.
Da gucke ich nochmal.
Genau. Ja. Ja, wir haben so ein bisschen, ja, aber das ist vielleicht auch eine Kulturfrage. Dieses Post-Privacy ist ja auch so ein, wir geben Privatheit auf. Das kann funktionieren, wenn das Gegenüber jeweils bereit ist zu sagen, ja okay, du kochst auch nur mit Wasser, ich erwarte es auch gar nicht anders. Ja, du machst dann auch mal diese berühmten Saufbilder oder so, wo jetzt immer gesagt wird, ja, wenn das dein Chef in 10 Jahren sieht bei Facebook, dann hast du schlechte Karten. Wäre ja schön, der Chef würde sagen, ach, ein junger Mann, der hat sich ausgetobt oder junge Frau hat sich ausgetobt, war ich auch, das zählt heute aber nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob das...
Also Post-Privacy ist ein... ist ein sexy Konzept, wenn man das liest, weil es natürlich erstmal toll klingt, wenn man sagt, naja gut, wenn alle gläsern sind, sehen wir, dass alle Leichen im Keller haben und dann ist schon wieder wurscht. Dadurch, dass nie alle gläsern sind, ja, sondern nur ein paar und andere sehr viel aus der Information machen können, ist es schwierig. Also ich habe da so einen Mittendrin-Ansatz für mich gefunden. Also ich bin auch auf Facebook und ich habe auch viele Sachen auf Facebook und muss mich immer wieder bremsen. Hab aber eben so ein paar Sachen, wo ich mir denke, gut, das bin ich. Ja, und wenn das irgendein zukünftiger Chef sieht, würde er es in der Probezeit eh merken, dass das ich bin und dann würde ich sie nicht überleben, dann machen so. Aber ich würde keine Saufotos von mir, ich würde auch keine Bikini-Fotos mehr von mir bei Facebook hochladen. Die Zeiten sind rum. Also ich glaube, man muss ganz genau gucken. Mal in einem anderen Kontext für so eine veterinärmedizinische Zeitschrift. Ich versuche mal mir zu überlegen, was dürfen meine Schwiegereltern sehen von mir. Mhm. Ja, und das versuche ich zu meiner Maxime immer mal wieder zu machen. Das, glaube ich, ist dieser Medienkompetenzschritt. Also man muss das Problem kennen und sich bewusst machen, dann muss man seinen Weg finden, wie gehe ich damit um. Wenn man es so ganz verleugnet, so gar nicht auf Facebook ist, kriegt man natürlich auch gar nicht mehr mit, was da so passiert. Das ist man so ein bisschen von der Information abgeschnitten.
Das ist natürlich klar. Also wer da bewusst aussteigt, der steigt auch aus einer gesellschaftlichen Gruppe oder einem Informationskanal halt aus. Ne? Aber das mit den Schwiegereltern, ich denke immer, mein doofer Nachbar von gegenüber, den ich nicht angucke, weil er mir so, der kann das ja alles mitbekommen, was ich da reinschreibe. Und ich schreibe nur das rein, was ich dem auch sagen
soll. Genau
so. Ne? So in der Art.
Und ich glaube, das ist ein guter Weg, wenn man da diese Fragestellung für sich immer mal wieder hervorholt. Mhm. Also man vergisst sie auch immer mal wieder in der Euphorie. Aber auch das ist ja das Schöne, man kann ja dann auch immer noch mal wieder reingucken und sagen, so das und das lösche ich jetzt vielleicht doch mal.
Ja, wenn es denn gelöscht wird.
Genau, also wenigstens gucken sollte man ab und zu mal nochmal, ist das noch alles toll, was ich da habe? Oder alte Profilbilder doch irgendwann nochmal wieder auf privat stellen. Das sind so Sachen, ne? Auch Privacy Default ist ja immer diese Bewegung, dass man sagt, also man... Das ist ja bei Facebook das Problem, dass erstmal alles öffentlich gestellt ist und man mit einem Aufwand alles privat stellen muss. Also diesen Aufwand zu betreiben, ich glaube, dazu muss man bereit sein, wenn man sich in soziale Medien geht. Also wenn man so rein als Konsument und ich mach mal, dann ist man wirklich verloren, weil man eben doch viel von sich gibt. Und das sind Daten, die für jemand anders Geld wert sind. Auch das muss man sich ja rein ökonomisch überlegen. Ja, also ich... verschenke hier ganz viel von mir, will ich das?
Ja, genau. Das gilt natürlich auch für Systeme, wo ich etwas lerne, wo ich zum Beispiel am Ende auch so eine Online-Prüfung mache, dass ich dann auch Daten von mir hinterlasse und dann auch die Frage besteht, wer nutzt diese Daten jetzt wozu und ist das mir recht, wie das funktioniert?
Absolut.
Dann kann auch alles diskutiert werden. Das gehört dann auch zum Kreis dessen, wo du sagst, das ist E-Learning, das ist... du machst ja auch Progress-Tests, also diesen, oder ihr habt elektronische Progress-Tests, habe ich gelesen, auch schon publiziert darüber, dass ihr solche Gedanken eben auch.
Da haben wir viel um den Datenschutz gerungen und da muss man auch sagen, da haben wir es auch ganz unterschiedlich gemacht an den einzelnen Standorten. Wir haben das ja an allen deutschsprachigen Standorten gemacht. Wir haben in Hannover mit den Studierenden der AStA einen Weg gefunden, dass wir gesagt haben, es ist persönlich, also es bleibt auch personalisiert. Dadurch kriegen die Studierenden sehr viel Feedback. Also der Benefit war, dass sie sehr viel Feedback bekommen und wir das über die Jahre sehr gut nachvollziehen können und ihnen quasi auch einen Jahresverlauf zeigen können. Der Nachteil ist natürlich, dass wir tatsächlich alle Daten personalisiert haben und dann in der Datenschutzvereinbarung einfach zugesichert haben, dass die nicht rausgehen, außer für das Feedback. Andere Standorte haben komplett anonymisiert, ja, mit dem Nachteil, dass sie festgestellt haben, dass wenn ich jemandem einen anonymen Account gebe, dass der irgendwann seinen Zugang verliert, ja, wenn er den nur einmal im Jahr braucht und dann eben nicht mehr der Verlauf darstellbar ist. Und ich glaube, da muss man einfach ganz transparent arbeiten. Also wir haben unseren Studierenden in Hannover gesagt, pass mal auf, ihr könnt einfach das Ergebnis so haben, habt alle Ergebnisse von diesem Mal und nächstes Mal habt ihr wieder das Einzelergebnis und müsst selbst vergleichen oder ihr gebt eure E-Mail-Adresse an, freiwillig, und dann machen wir euch den Verlauf direkt. Und da haben sie eigentlich alle für die E-Mail-Adresse entschieden, haben aber vorher eben transparent dargestellt, was sind die Alternativen und worum geht es. Und ich glaube, das ist das Spiel, wie man spielen muss. Muss einfach ordentlich informieren und dann die Entscheidung jemanden treffen lassen können und nicht so, ach, das machen wir mal hintenrum und vielleicht erfährt es keiner.
Also
ist ja immer, also mittlerweile erfährt jeder alles.
Ja, das kann man
nicht mehr. Dann ist eigentlich besser offene Karten und sagen, so und so machen wir es und am besten aus den und den Gründen.
Ja, Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Wobei ich jetzt gerade, wir kommen ja so ins Philosophische wie kann man das überhaupt gesellschaftlich deuten? Da sehe ich totale Anknüpfungspunkte zum Beispiel zu Professor Kettner aus dem STUFU, weil der gerade vor gar nicht so langer Zeit so eine Veranstaltung auch gemacht hat zum Auswirkungen des Digitalen. Da saßen Philosophen zusammen, haben ganz komplizierte Sachen geredet, die ich kaum verstanden habe, aber es wird diskutiert. Und ich glaube, also das ist sozusagen, das wäre die ganz philosophische Seite, und du könntest dann sozusagen die praktische Seite dazu anflanschen.
Ich glaube, das ist ein wichtiges gesellschaftliches Problem. Also wir haben jetzt lange drum gekämpft, kommt es oder kommt es nicht, oder finden wir es gut oder finden wir es nicht gut. Und egal, ob wir es gut finden oder nicht, ist es da.
Ja,
und genau. Jetzt müssen wir gucken, wie gehen wir damit um, ja, am besten, und wie kriegen wir die Medien der Gesellschaft angepasst und die Gesellschaft den Medien. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir jetzt die nächste Zeit haben werden und die uns beschäftigen wird und aber auch viel Spaß machen wird, gerade weil es alle was angeht und alle gemeinsam da diskutieren und was Neues schaffen können. Es ist auch immer eine Chance. Es ist ja nichts Schlechtes, wenn was Neues kommt. Es ist ja erstmal wertfrei und es ist, kann eine Chance sein, dass Sachen besser werden.
In jedem Neuen liegt eine Chance.
Ja, genau.
Sehr schön. Also damit können wir doch ganz wunderbar aufhören. Professor Jan Ehlers, ganz herzlichen Dank, der Doktor der Tiermedizin, aber jetzt Didaktikprofessor fürs Gesundheitswesen, ich sag's mal so, Fakultät für Medizin. Ein tolles Gespräch. Ich danke dir, dass du dieses Experiment mit mir gemacht hast. Wir sind dreimal um die Uni gelaufen. Gut, das ist eine kleine Uni. An anderen Orten wäre das ein großes Problem, wenn wir das in Bochum machen würden. Aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert, oder?
Es war super. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr reingestöhnt und reingeatmet.
Das macht
wenn
nichts.
Wenn es bergauf geht.
War
ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Gut, wir danken auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ich hoffe, dass es in dieser Reihe demnächst auch mal wieder mehr zu hören gibt. Ganz herzlichen Dank allen, die hier dabei waren. Nochmal Dank an Jan Ehlers und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank von mir auch. Tschüss.